Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Welche Themen haben wir heute im Programm? Kaktusliebe. Wie sich die Avantgarde am Anfang des 20. Jahrhunderts für Pflanzen begeisterte. Pflanzenkultur. Ein Interview über die Plant Studies in den Literaturwissenschaften an der Universität Siegen. Mangel an Mitgefühl. Können Wohlhabende sich in Arme hineinversetzen? Aus der Reihe Von der Hand in den Mund, der diesjährigen Denkfabrik des Deutschlandfunks. Mühsamer Weg. Viele Opfer der SED-Diktatur müssen immer noch lange auf Unterstützung warten. Und schließlich unser Schwerpunkt. Vor 100 Jahren das Massaker in Smyrna und das Ende des Osmanischen Reiches. Eisenbahnen, Schwerindustrie und der Trubel der Großstädte. Das ist meist unser Bild von den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Doch in dieser bewegten Epoche vollzog sich auch eine neue Hinwendung zur Natur. In der Jugendbewegung und der Schrebergartenkultur. Und in einem Phänomen, das alle Lebensbereiche erfasste, einem neuen Blick auf Pflanzen. Diesem heute wieder hochaktuellen Thema widmet sich eine Ausstellung im Museum Ludwig in Köln, die sich nicht nur inhaltlich der Natur nähert, sondern auch in der Präsentation nachhaltig sein will. Dörte Hinrichs stellt Hintergründe vor.
Sie ist für uns quasi wie eine Testausstellung, in der wir praktizieren, wie können wir in Zukunft nachhaltige Ausstellungen konzipieren und realisieren. Und die Grüne Moderne ist vielleicht das erste Mal für das Publikum wirklich sehr deutlich sichtbar, dass unsere Institution sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt.
Sagt Yilmaz Civior, Direktor des Museums Ludwig in Köln. Was er meint, wird deutlich bei der energiesparenden LED-Beleuchtung der Exponate, genauso wie bei ihrer Beschriftung. Alle Texte wurden von einem Schildermaler von Hand an die Wand geschrieben.
Das heißt, wir verzichten auf Plastikbuchstaben, die wir sonst immer hatten, die toll aussehen vielleicht, aber natürlich nicht recycelbar sind. Und hier kann man drüber streichen später. Und das ist wirklich eine sehr mühevolle Arbeit. Wir beobachten das alle und sind gleichzeitig fasziniert, wie toll das dann aber auch passt zu der Ausstellung tatsächlich inhaltlich.
Schwärmt Miriam Swast, Kuratorin der Ausstellung. Sie und ihre KollegInnen im Team Nachhaltigkeit haben 2 Jahre lang Ideen entwickelt, wie sich ein achtsamer Umgang mit Ressourcen auch in der Museumsarbeit widerspiegeln kann. Die Ergebnisse sind in ein Nachhaltigkeitskonzept eingeflossen, das, ebenfalls von Hand gepinselt, in grüner Schrift für alle Besucher sichtbar nachzulesen ist. So wurde etwa das Gebäude komplett auf Ökostrom umgestellt. Es gibt eine begrünte Dachterrasse und es wurde auf CO2-freisetzende Kunsttransporte verzichtet. Ganz ohne weite Wege zu machen, hat man auch hier Neuland betreten. Denn fast alle Exponate stammen aus dem eigenen Depot.
Und da haben wir dann angefangen, die Sammlung zu durchforsten und erstaunlich viel gefunden. Nämlich, dass die Moderne grüner war, als wir eigentlich dachten. Also beispielsweise der Kaktus, eine sehr, sehr beliebte Pflanze war und es ein Massenartikel war, wirklich in Deutschland.
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro.
Der Kaktus war, ich sag mal, in intellektuellen Zirkeln, in den Kreisen, die sich als modern empfunden haben und auch präsentieren wollten, wie eine Kultpflanze,
sagt der Kunsthistoriker Professor Rainer Stamm.
Wir finden den Kaktus in der Fotografie, in der Stilllebenmalerei der neuen Sachlichkeit, natürlich in den modernen Wohnungen und Haushalten, in der Architektur der Moderne als Kaktusfenster. Es war wirklich eine Symbolpflanze einer Zeit.
Eine Symbolpflanze, so Stamm, die biedermeierliche Sehnsucht nach der kleinen blühenden Primel abgelöst hat. Der Direktor des Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte in Oldenburg hat für den Ausstellungskatalog, der übrigens ressourcenschonend ausschließlich online existiert, einen Text über den Pflanzenkult der 1920er Jahre beigesteuert.
Natürlich konnte man sich in botanischen Gärten schon einen Eindruck von den Gewächsen machen. Kurz vor der Jahrhundertwende zog der Kaktus da überall in die botanischen Sammlungen ein. Aber das kommt dazu, und das ist das Besondere, es gab eben auch spezialisierte Handlungen und Zuchtbetriebe. Ganz vorneweg Kakteen Hage in Erfurt, eine Firma, die es heute noch gibt, die tatsächlich Kakteenkataloge verschickt hat, Sämlinge, Samen zur Verfügung gestellt hat, Broschüren gedruckt hat, wie man denn mit diesen fernen, fremden Zimmerpflanzen umzugehen hat.
Das wusste auch die Galeristin Rosa Schapire. Ein Foto in der Ausstellung zeigt ihr Wohnzimmer, wo zwischen den Doppelfenstern kleine Bretter eingefügt sind, auf denen in mehreren Etagen Kakteen stehen. Es war die gezähmte Wildnis, die im Blumentopf landete. Kakteen, Agaven, Gummibäume, sie alle verkörperten die Sehnsucht nach dem Exotischen. Davon zeugen bunte Gemälde, unter anderem von Otto Dix, genauso wie eine Postkarte vom tropischen Ballsaal der Kölner Flora 1928, wo die Gäste an Tischen unter Palmen saßen. Karl Blossfelds Schwarz-Weiß-Foto einer Mondkapsel und Enne Biermanns Nahaufnahme eines Kaktus stehen in Kontrast zu einem Bild, das ebenfalls den damaligen Zeitgeist widerspiegelt. Miriam Zwast?
Kurt Backeberg war ein sogenannter Kakteenjäger, der hat auch ein Buch geschrieben, Kakteenjagd zwischen Texas und Patagonien. Und in diesem Buch findet man ein Bild, mehrere Bilder, aber hier eines, was wir zeigen. Ein Mann in einer weißen Luft, so ein bisschen wie ein Großwildjäger, sich gerierend, steht neben einem viele Meter hohen Kaktus und hat auch den Stiefel so aufgestellt auf den Kaktus, ne, wie so ein erlegtes Tier irgendwie. Also sehr stolz steht er da. Neben diesem Riesenkaktus, die ja auch uralt sind und die in Mexiko beispielsweise ja eine ganz zentrale Rolle spielen, der Kaktus ist dort auf der Flagge bis heute. Also das alles wurde negiert, es wurde gerodet, um die Kakteen dann eben unter anderem nach Deutschland zu bringen.
Ein Ausdruck des Kolonialismus, der bizarre Blütentrieb. Bizarr und auch unheimlich wirkt ein Ausschnitt aus Nosferatu, eine Symphonie des Grauens von 1922. Hier hat erstmals eine fleischfressende Pflanze ihren großen Auftritt.
Es ist eine kurze Sequenz, in der eine fleischfressende Pflanze gezeigt wird, eine Venusfliegenfalle, die zuklappt und eine Fliege verspeist. Und das ist schon sehr interessant, weil man hat das schon lange beobachtet, aber es war im Denken der Menschen lange Zeit nicht möglich, das zu akzeptieren, dass es das gibt. Dass eine Pflanze ein Tier frisst, sondern die Fressreihenfolge war anders. Insofern wurde das lange wirklich negiert.
Die wachsenden Erkenntnisse über die Pflanzen, spätestens seit Darwin, verunsicherten auch noch die Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Gleichzeitig gewährte die Mikroskopie neue, faszinierende Einblicke in die Bestandteile von Pflanzen. Sie gerieten nun in den Fokus als Lebewesen und inspirierten viele Künstler.
Das ist eben die große Entdeckung und Erschütterung, möchte ich fast sagen, Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen, durch die Einführung der Zeitrafferfilme. Also wirklich die neuen Medien, Fotografie und Film haben zu einer Umwertung der Pflanze im öffentlichen Bewusstsein geführt. Und wir sehen hier einen Bildschirm, auf dem ein Naturfilm von Wilhelm Pfeffer zu sehen ist, eine kleine Sequenz, ein Zeitrafferfilm, 3 Tage in wenige Sekunden gepresst. Und wir sehen 2 Pflanzen, die zu tanzen scheinen, die sich bewegen, was mit dem bloßen Auge nicht so sichtbar wäre, aber im Zeitraffer eben sichtbar wird.
Ob wir das Wachsen einer Pflanze mit dem Zeitraffer beschleunigen oder ihre Gestalt in 40-facher Vergrößerung zeigen. In beiden Fällen zischt an Stellen des Daseins, von denen wir es am wenigsten dachten, ein Geysir neuer Bilderwelten auf,
schrieb der Philosoph Walter Benjamin. Er kannte vermutlich auch Max Reichmanns Film Das Blumenwunder von 1926, der die Menschen mit seinen Zeitrafferaufnahmen und tanzenden Blumenmädchen begeisterte. Reichmann nutzte Laboraufnahmen von BASF. Die stellte damals auch Kunstdünger her, um das Wachstum von Getreide zu beschleunigen, und dokumentierte ihre Forschungen filmisch. Der Kunstdünger war eine Waffe gegen die grassierende Hungersnot nach dem Ersten Weltkrieg, löste aber auch eine andere Katastrophe aus.
Und 1921 ist dieses Kunstdüngerlager oder Silo in der Nähe von Ludwigshafen, wo BASF ja noch heute ist, explodiert, weil das ist hochexplosiver Stoff. Und es ist, ich meine, eine der größten Industrieunfälle in Deutschland bis heute. Also 2000 Menschen wurden verletzt. Ich glaube, 800 sind gestorben. Es waren Krater von 18 Meter Tiefe und zig Meter Durchmesser. Die amerikanische Presse hat berichtet, es ging um die Welt. Es war eine Katastrophe.
In der Kunst entwickelten sich die Pflanzen als Ornament immer weiter. Blüten als Schmuck tauchten jetzt auch als Tattoo auf. Ein Foto zeigt den tätowierten Rücken eines Mannes, verziert mit einem ausladenden Blumenarrangement. Und Blumen werfen ein Schlaglicht auf die Geschlechterrollen, die sich zumindest in den Großstädten differenzierten und entgrenzten. So macht die Ausstellung Die grüne Moderne zum Beispiel auf die dänische Malerin und Transgender-Pionierin Lilly Elbe aufmerksam, die als Junge aufwuchs.
Lilly Elbe war eine Frau, die eine der ersten Personen war, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen hat. Diese Aufnahme von 1928 entstand also 2 Jahre vor dieser Operation. Und sie zeigt aber mit diesem Blümchenkleid, das sie trägt, halt ganz klar, wer sie ist und wie sie sich definiert.
So die Kuratorin Miriam Swast. Lilly Elbe, die ihre weibliche Identität auch mit Blumenkleidern betonte, starb 1931 in Deutschland an den Folgen der 4. Operation.
Umgekehrt haben wir eine Aufnahme von Nijinsky, dem Tänzer, der eine Rose tanzt in einem Ballett, Le Spectre de la Rose. Das war auch ein Thema. Also im Ballett war das unüblich, dass ein Mann eine Blume verkörpert. Also er hat damit wirklich auch so die Klischees oder die Gender-Stereotype im Ballett geöffnet. Er trägt ein rosa Kostüm, er tanzt, er überlagert hier in diesem Bild, sieht man das auch wunderbar, wie sich das überlagert, dieser muskulöse Männerkörper mit der Zartheit dieses Kostüms und der Verkörperung der Rose.
Die Entgrenzung von Geschlechterrollen macht deutlich, wie nah uns die Epoche der grünen Moderne ist und dass die neue Sicht auf Pflanzen vor 100 Jahren bis in die Gegenwart hineinwirkt. Und die Kölner Ausstellungsmacher zeigen, dass sie ein ideales Thema ist, um mit einem nachhaltigen Konzept Impulse für die Museumsarbeit der Zukunft zu setzen.
Die Ausstellung Die grüne Moderne läuft im Museum Ludwig in Köln noch bis zum 22. Januar. Ökologische Themen drängen auch immer mehr in die Geisteswissenschaften. Um Pflanzen geht es längst nicht nur in der Biologie. Archäologen etwa weisen die Zerstörung der Natur in der Antike nach. Historiker diskutieren frühere Klimakrisen. An manchen Universitäten kann man bereits einen Master in Environmental Humanities, ökologischen Geisteswissenschaften, machen. Andere bieten Kurse in Kulturökologie und Eco-Criticism an. Kürzlich haben die Literaturwissenschaftlerinnen Urte Stobbe und Bärbeli Wanning von der Universität Siegen ein Buch über Plant Studies herausgegeben. Mit ihnen habe ich über Pflanzenstudien in den Kulturwissenschaften gesprochen. Urte Stobbe.
Die Historiker beschäftigen sich mit umwelthistorischen Fragen. Wir als Literatur- und Kulturwissenschaftler und Kulturwissenschaftlerinnen, wir beschäftigen uns eben mit der Frage, wie über Pflanzen gedacht wird, welche Wissensbestände im Medium der Literatur kursieren, neu gedacht werden, vielleicht auch Wissensbestände Niederschlag finden in der Literatur, die nicht zum dominanten Wissensdiskurs gehören. Und in dem Fall ist es dann eben ein sehr ertragreiches Forschungsfeld, weil es uns auf die Art und Weise auch möglich ist, den Fokus darauf zu lenken, dass man das dominante Mensch-Natur- oder Mensch-Pflanze- oder Mensch-Tier-Verhältnis neu und anders zu denken.
Frau Wanning, was lerne ich denn aus Plant Studies?
Was wir daraus lernen können, ist eben, dass wir die Pflanzen stärker als Mitlebewesen denken müssen, denn als Gebrauchsgegenstände oder meinetwegen nur für unsere Ernährung notwendig. Sie sind ja sogar auch für unsere Luft notwendig. Das heißt, durch diese geballten Krisen, die im Klimabereich zusammenkommen, in Bezug auf nachhaltige Entwicklung, zum Beispiel in Sachen Ernährung, in Sachen Mobilität, aus Pflanzen wird auch Kraftstoff hergestellt, in Sachen Bau, in Sachen Kleidung, alle diese Punkte spielen Pflanzen mit rein. Und das wird jetzt aus den Plan-Studies aufgrund der kulturellen Übermittlung, wie wir über Pflanzen bisher gedacht haben, nochmal neu gelesen.
Auf den ersten Blick würde man ja meinen, Natur steht in der Literatur für die Idylle. Bäume verkörpern eine heile Welt. Oder steckt da vielleicht doch noch ein bisschen mehr dahinter?
Ja, es gibt zum Beispiel Pflanzen, die stehen jetzt nicht symbolisch oder drücken jetzt so, sagen wir mal, Wohlfühlatmosphäre aus, sondern die treten in Erzähltexten als handelnde Figuren auf. Prominent ist da zum Beispiel die Alraune. Da gibt es schon im 19. Jahrhundert Märchen, in denen die Alraune sozusagen wie eine menschliche Figur in Geschichten auftritt. Und in der Kinder- und Jugendliteratur ist das jetzt geradezu der Trend. Das heißt, die Pflanze kann, in diesem Beispiel wäre es ein Baum, in dem Roman Der Baum der Wünsche, da wäre es ein Baum, der berichtet aus seinem Leben, ist über 200 Jahre alt, steht immer an derselben Stelle und kann natürlich ganz anders etwas erzählen als eine Tierfigur. Der Baum kann dafür nicht weg und kann sich selbst als handelndes Wesen, das an einer Stelle steht, sehen. Das bedeutet für die Kinder und Jugendlichen, die das lesen, sie können sich mit dem Baum identifizieren, sie können dessen Perspektive einnehmen. Der Baum spricht auch zu den Tieren, die zum Beispiel auf ihm wohnen, weil er ja zugleich auch ein Ökotop ist. Und diese ganze Perspektivierung aus der Sicht des Baumes, dass der quasi spricht, bietet ein Wissen, gerade für Kinder und Jugendliche, das sie aus einem Sach- und Informationstext so nicht bekommen könnten.
Haben Sie noch ein Beispiel, Frau Stobbe? Vielleicht auch eins aus etwas älterer Literatur?
Für das 19. Jahrhundert wären zwei Autoren ganz zentral. Das ist einmal Stifter, da wäre an den Text Der Hochwald zu denken, also ein ganz kanonischer Text des Forschungsfeldes letztlich. Und Gottfried Kellers Das verlorene Lachen. Auch das ist ein zentraler Text, wo eben ein Protagonist sich dafür einsetzt, dass eine jahrhundertealte Eiche nicht gefällt werden soll. Aus ökonomischen Gründen musste er dann letztendlich doch der Fällung zustimmen. Gleichwohl zeigt sich, dass mit dem Verlust dieses Baumes eben das Lachen aus seinem Leben verschwindet und auch die Beziehung zu seiner Partnerin erst dann wieder gut werden kann, nachdem aufgeforstet worden ist.
Kann man denn noch einen Schritt weitergehen? Frau Wanning, können Pflanzen nicht nur Inhalt von Literatur sein, sondern möglicherweise auch die Methode des Schreibens beeinflussen?
Ja, die liefern auch besonders ein Vorbild, gerade Bäume, für die Methodologie des Schreibens. Wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel nicht-lineare Schreiben, also Schreiben mit Geschichten, die sich in diese oder jene Richtung entwickeln können, nach dem Beispiel des Rhizoms, also der Wurzel einer Pflanze ist. Die Pflanzenwurzel hat ja vielfältige Verbindungen in alle Richtungen und hängt so zusammen. Und das nennt man dann ja auch rhizomatisches Erzählen. Das ist besonders jetzt in interaktiven Darstellungsformen häufiger zu finden. Da gibt es verschiedene Geschichten, die auf diese Weise erzählt werden. Und ein weiteres wichtiges Element wäre auch, dass die Sachinformationsebene über Pflanzen und die fiktionale Ebene über Pflanzen in manchen Kinder- und Jugendbüchern übereinander wachsen. Dass wir also das Kindergartenbuch zum Beispiel erleben wir aus der Perspektive einer Figur, die die Pflanzen hegt und pflegt. Und das nennt man dann in der Wissenschaft der sogenannte Care-Ansatz. Also man muss sich um die Pflanzen kümmern und zwar mehr, als ihnen nur einen Zugang zu Wasser und Luft oder Licht zu geben. Und dieser Plant-Care-Ansatz beeinflusst auch die literarische Darstellung und da sprechen ja besonders Kinder darauf an.
Der Aufsatzband Literaturen und Kulturen des Vegetabilen, Plant Studies, kulturwissenschaftliche Pflanzenforschung, ist im Peter-Lang-Verlag erschienen und kostet 70 Euro. Deutschland hat ein Gerechtigkeitsproblem. Seit vielen Jahren weisen Wissenschaftler darauf hin, dass Reiche immer reicher und Arme ärmer werden. Das ist offensichtlich auch weithin bekannt, denn in einer Umfrage meinten 3 von 4 Betroffenen, dass der Staat mehr gegen die Unterschiede zwischen Reich und Arm tun müsse. Zugleich aber scheint es, dass die gesellschaftlichen Schichten weiter auseinanderdriften, dass sich Menschen, die in sehr unterschiedlichen Verhältnissen leben, immer seltener begegnen. Können sich Wohlhabende überhaupt noch in Menschen in Not hineinversetzen? Gibt es einen Mangel an Mitgefühl in unserer Gesellschaft? Robert B. Fischmann hat nachgefragt, Aiga Kornemann spricht seinen Beitrag.
Stadtteilfest auf dem Sonnenberg, einem eher armen Stadtteil in Chemnitz. Hier und in anderen Stadtteilen unterstützt ein erfolgreicher Unternehmer der Stadt mit Geld und Engagement Kulturinitiativen und mittellose Künstlerinnen und Künstler. Er kauft zum Beispiel alte Häuser und vermietet sie meist zum Selbstkostenpreis an Kulturschaffende. Überall in Deutschland gibt es Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen.
Wir verfügen über ein Kapital des Gemeinsinns in der Gesellschaft, das wir, glaube ich, nicht zu gering schätzen sollten.
Berichtet Bertolt Vogel, der am Soziologischen Forschungsinstitut an der Universität Göttingen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland forscht.
Die Engagementforschung zeigt, dass das Engagement in den letzten Jahren eher sogar noch zugenommen hat.
Wer nachfühlen kann, wie es anderen geht, ist eher bereit zu helfen. Und was ist mit den anderen, denen es gut geht? Können die sich vorstellen, wie es Menschen in Not geht? Die Universitäten Bremen und Göttingen haben Menschen aus unterschiedlichen Schichten dazu befragt. Fazit: Wer um den eigenen Wohlstand fürchtet, hat weniger Verständnis für Notlagen anderer. Soziologe Stefan Holubeck-Schaum hat die tiefen Interviews mit ausgewertet.
Personen, die sich so drei Schritte vom Abgrund entfernt wählen, sind teils die, die am besten verdienen. Die haben einfach Angst, von der Leiter zu fallen, sobald sie nicht mehr versuchen, immer weiter hochzuklettern.
Der Bielefelder Sozial- und Erziehungswissenschaftler Wilhelm Heidmeier beobachtet hier eine, wie er sagt, Verrohung der Bürgerlichkeit.
Wir hatten es in der Geschichte der Bundesrepublik ja immer mit einer Aufstiegsgesellschaft zu tun. Diese Aufstiegsgesellschaft ist schon seit längerem beendet. Und es geht da vor allem dann um Statuserhalt. Und diese Statusängste sind im Grunde an vielen Stellen auch Treiber des Autoritären.
Gleichzeitig leben Menschen in weitgehend abgeschlossenen Blasen, hören und sehen vor allem ihresgleichen.
Und das Problem, was noch dahinter liegt, ist, dass wir gar keine inklusive Öffentlichkeit mehr haben, sondern wir haben Öffentlichkeiten, also in den digitalen Netzen bis hin zu den Echokammern, so dass es gar keine Diskussionen mehr gibt. Und was daraus entsteht, das nenne ich rohe Bürgerlichkeit.
Die Zukunft sieht Heidmeier skeptisch.
Das heißt, dass das Verständnis für jene, die in prekären Lebensverhältnissen leben müssen, an vielen Stellen abzunehmen droht.
Heidmeier bemängelt, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, dass die Politik zu wenig gegen die wachsende Ungleichheit unternehme und damit die Gräben vertiefe.
Ungleichheit zerstört Gesellschaften. Vor diesem Hintergrund sind ja auch die neuesten Zahlen einer Bertelsmann-Studie zu sehen, dass 75% eine Vermögenssteuer für Reiche befürworten und auch die Anforderung an die Politik, für eine gerechtere Umverteilung zu sorgen. In besonders ungleichen Gesellschaften ist der Gesundheitsgrad der Bevölkerung ganz, ganz niedrig und die Gewaltrate ganz hoch.
Nur wenige Menschen, denen es gut geht, hinterfragen ihre Privilegien. Der Soziologe Philipp Schäfer hat sich das genauer angesehen.
Wir alle kennen das Sprichwort, jede ist ihres eigenen Glückes Schmied. Interessant ist, dass beispielsweise Menschen, die sehr privilegiert aufgewachsen sind, dieses Narrativ insofern unterschreiben, dass sie sagen, ja, da stimme ich zu, das stimmt. Ohne zu reflektieren, dass sie, auch das Sprichwort, mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen sind und es relativ wenig durch die eigene Leistung als vielmehr mit dem Glück, in eine privilegierte Familie hineingeboren zu sein, zu tun hat.
Zu ähnlichen Schlüssen kam schon 2012 der Elitenforscher Michael Hartmann.
Also wir haben 2012 eine große Elitenstudie gemacht über die 1000 wichtigsten Machtpositionen in Deutschland und deren Inhaber.
Ein Ergebnis?
Die im Großbürgertum aufgewachsen waren, fanden die sozialen Verhältnisse ungefähr im Verhältnis von gut 2:1 vollkommen in Ordnung, durch Leistung gerechtfertigt. Und die, die aus Arbeiterfamilien kamen, fanden sie im Verhältnis von 2,5:1 nicht gerechtfertigt.
Höhere Steuern auf große Vermögen und hohe Einkommen lehnen vor allem die Eliteangehörigen ab, die aus reicheren Familien stammen.
Nicht, weil sie böse sind oder so, sondern weil sie schlicht und einfach dazu keinen Bezug haben. Diese Problematik, die sich vielen Durchschnittsfamilien und vor allem armen Familien stellt, diese Problematik einfach nicht kennen.
Dies bestätigen auch die aktuellen Interviews der Unis Bremen und Göttingen. Armut bleibt für viele Nicht-Betroffene abstrakt. Stefan Holubeck-Schaum.
Sie wollen uns zu verstehen geben, dass sie sich mit armen Menschen verbunden fühlen. Dass aber diese Nuancen von Armut, die es gibt, Alleinerziehende, Rentnerinnen und so weiter, die kommen darin gar nicht vor. Sicherlich auch, weil prekäre Arbeit häufig unsichtbar gemacht wird. Also ich denke an den großen Sektor der privaten Pflege, an Reinigungskräfte, die früh vor Arbeitsbeginn schon durch die Firma durch sind.
Berthold Vogel, Leiter des Soziologischen Forschungsinstituts SOFI an der Uni Göttingen, fordert deshalb mehr Begegnungsorte in der Gesellschaft.
Wir haben beispielsweise untersucht, die Stadt Rudolstadt, dort haben sich Bürgerinnen und Bürger ganz unterschiedlicher Provenienz zusammengefunden und haben dafür gesorgt, dass neue, attraktive öffentliche Räume entstehen.
Das funktioniert, wenn Stadtverwaltungen solches Engagement dauerhaft unterstützen, auch mit Geld.
Wir erleben ja heute immer wieder, dass es Projektförderung gibt, Projektförderung, die dann nach 2-3 Jahren ausläuft, sodass das Engagement, was am Anfang sehr groß war, dann eigentlich frustriert wird. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe auch von Politik, auch von Wirtschaft, genau diese Langfristigkeit auch zu fördern, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, dass dort langfristig auch Strukturen entstehen können und dass man nicht immer wieder nach 2 oder 3 Jahren anfangen muss, die Dinge neu aufzubauen.
Das Unrecht, das vielen Menschen in der DDR geschah, wirkt lange nach. Viele der politisch Verfolgten leiden noch heute unter gesundheitlichen Schäden. Viele haben ein geringeres Einkommen und sind stärker von Altersarmut bedroht als ihre Mitbürger. Hilfen wie Opferrente, finanzielle Entschädigungen oder medizinische Betreuung sollen diese Folgen lindern. Doch oft ist es ein allzu langer, mühsamer Weg bis zu dieser Unterstützung. Das zeigt erneut eine sozialwissenschaftliche Studie, die der Senat von Berlin kürzlich veröffentlicht hat. Isabel Fanrich-Lautenschläger beobachtet die Entwicklung seit langem.
Nicht zu wissen, ob man da wieder rauskommt, die Drohung im Verhör, dann permanente Isolation und Schlafentzug und dann natürlich eben das Warten auf das Nichts in der Zelle.
Der Fluchtversuch aus der DDR 1987 misslang. Mario Röllig saß daraufhin 3 Monate in Untersuchungshaft in Berlin-Hohenschönhausen. Der einzige soziale Kontakt sei der Stasi-Offizier gewesen, der ihn verhörte. Röllig kam in Folge einer Amnestie frei und durfte 1988 in den Westen ausreisen. Als er viele Jahre später bei seiner Arbeit im Berliner Kaufhaus KDW dem früheren Stasi-Vernehmer begegnete, sei er zusammengebrochen. Die verdrängten Erfahrungen kamen hoch, und er habe mehrmals zur Behandlung in die Psychiatrie gemusst. Mario Röllig hat sich für das in der DDR erlittene Unrecht nicht nur strafrechtlich rehabilitieren lassen, sondern, weil er seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, auch verwaltungsrechtlich. Das habe 6 Jahre gedauert.
Und da hatte ich das große Glück, zum einen, dass die Krankenkasse gesagt hat, also Sie sind so krank, wir sehen ein, Sie können nicht mehr normal arbeiten. Die Rentenversicherung hat dann gesagt, machen Sie einen Rentenantrag. Seitdem bekomme ich Erwerbsminderungsrente und dann ergänzend dazu durch das LAGESO, Landesversorgungsamt in Berlin, eben den Berufsschadensausgleich. Und da bin ich einer von ganz, ganz wenigen, die das geschafft haben. Aber eben nur durch Gutachten von völlig unterschiedlichen Ärzten. Alle haben aber dieselbe Diagnose gegeben, posttraumatische Belastungsstörung.
Viele Verfolgte der SED-Diktatur leiden heute noch unter Depressionen, Angstzuständen und anderen gesundheitlichen Folgeschäden, manche sogar unter Suizidgedanken, stellt Janika Gabriel vom Berliner Institut für Sozialforschung BIS fest. Sie hat an einer vom Berliner Aufarbeitungsbeauftragten Tom Sello kürzlich veröffentlichten Studie mitgearbeitet. Ein weiteres Ergebnis dieser Untersuchung: Häufig leben Menschen, die politisch inhaftiert oder in Kinderheimen und Jugendwerkhöfen eingesperrt waren, in der Schule benachteiligt oder von der Stadtsicherheit verfolgt wurden, in prekären Situationen.
Wir konnten feststellen, dass 39% unter der regionalen Armutsgefährdungsschwelle liegen, bei einem Einkommen von 1045 Euro. In der Gesamtbevölkerung Berlin sind das 18%.
Bereits 2020 hatte die Brandenburger Aufarbeitungsbeauftragte Maria Noke in einer sogenannten Sozialstudie die gesundheitliche und finanzielle Situation ehemals politisch Verfolgter untersucht. Auch an dieser Studie war Janika Gabriel beteiligt.
Hier war der Fokus, wie geht's den Menschen, ganz stark. Und in der Berliner Studie war der Fokus eher auf der Bestandsaufnahme der Maßnahmen, die tatsächlich seit 1990 stattgefunden haben. Und am Rande war ein Teil, wie geht's den Leuten auch.
Die Forschenden interessierte in der Berliner Studie besonders, wie die Hilfsmaßnahmen zu bewerten sind und wie die Kommunikation aller daran Beteiligten funktioniert. Dazu sprachen sie ausführlich mit den Mitarbeitern von Berliner Gerichten und Versorgungsämtern, Opferverbänden und Beratungsstellen sowie mit ehemals politisch Verfolgten. Außerdem befragten sie online mehr als 480 Betroffene von SED-Unrecht. Dabei stellten sie fest, dass die meisten Anträge auf strafrechtliche Rehabilitierung Anfang der 1990er Jahre beim Berliner Landgericht gestellt wurden. Jetzt würden aber jedes Jahr immer noch rund 500 Menschen beantragen, den in politischer Haft, Heim oder Psychiatrie erlebten Freiheitsentzug für unrechtmäßig zu erklären, so die Soziologin Janika Gabriel. Die häufige Erfahrung, dass die Betroffenen lange auf eine Entscheidung warten müssen, bestätigte sich.
Die Verfahrensdauer bei Rehabilitierung liegt zwischen 6 und 18 Monaten und ist sehr lang. Man muss ja auch betrachten, dass die Personen, die sich heute rehabilitieren lassen, teilweise schon eine lange Zeit gebraucht haben, diesen Schritt überhaupt zu gehen. Und dann ist so 1,5 Jahre, das ist dann nochmal eine sehr lange Zeit zu warten, dass man die Bestätigung bekommt, sie sind rehabilitiert oder nicht.
Die Rehabilitierung bedeutet für viele Betroffene nicht nur eine wichtige Anerkennung. Sie ist auch die Voraussetzung dafür, nach politischer Haft eine sogenannte Opferrente, Kapitalentschädigung und jährliche Unterstützungen durch die Stiftung ehemaliger politischer Häftlinge in Bonn zu beziehen. Auch wer von der Stasi zermürbt, seinen Beruf nicht mehr ausübt, kann dann Nachteile in der Rentenversicherung ausgleichen lassen. Noch länger dauert oft die Anerkennung verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden, beklagt Evelyn Zupke, Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Zwar existiert in Berlin neben den Behörden eine vergleichsweise große Zahl von Verbänden und Beratungsstellen, doch hapert es immer noch an mangelnder Zusammenarbeit und wenig geschulten Gutachtern in den Versorgungsämtern. Es bestehe dringender Handlungsbedarf.
Weil die werden immer älter, viele sterben schon. Und das ist, finde ich, etwas, wo die Politik jetzt als erstes ran muss. Dass wir das beenden, dass Leute 10, 12 oder noch mehr Jahre Verfahren durchstehen müssen, retraumatisiert werden und es ihnen schlechter geht. Und am Ende gehen sie leer aus. Wir wissen, nur jeder 7. oder 8. ist überhaupt erfolgreich bei der Anerkennung. Das heißt, die allermeisten scheitern. Und da braucht es eben eine bundesweite Regelung.
Dafür hat Evelyn Zupke der Politik einen Vorschlag unterbreitet. Wer politisch verfolgt wurde, soll nicht mehr nachweisen müssen, dass seine Gesundheit dadurch beeinträchtigt wurde.
Dass sie nicht nachweisen müssen, ich habe in Hoheneck, ich habe in Bautzen, ich habe im Jugendwerkhof gelitten, ich musste Zwangsarbeit verrichten, ich war unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt und deswegen habe ich heute eine posttraumatische Belastungsstörung. Dann dürfen wir einfach voraussetzen, dass das eine vom anderen kommt.
Wer rehabilitiert ist, würde künftig nur noch ein ärztliches Attest über den Gesundheitsschaden und ein kurzes Gutachten zum Grad der Schädigung benötigen, so die Idee. Dieser regle dann den Anspruch auf Leistungen, so die Opferbeauftragte. Die Ämter müssten aber auch ihre Kommunikation miteinander verbessern und Anträge parallel bearbeiten, ist Janika Gabriel vom Berliner Institut für Sozialforschung überzeugt. Auch dies würde das Verfahren beschleunigen. Nicht zuletzt seien allerdings die Betroffenen selbst gefordert, aktiv zu werden.
Dass ich einfach meine Beratungsstelle aufsuche. Und die haben sehr viel Expertise und können sehr schnell erfassen, ist es jetzt ein Ereignis, was eine Rehabilitierung ermöglicht oder nicht. Und auch, ob daraus Leistungen erwachsen können. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Schritt zu gehen, weil es ja eine Form von Aufarbeitung auch ist. Also man kann dann persönlich auch noch besser abschließen.
In diesem Herbst jährt sich zum 100. Mal das Ende des Osmanischen Reiches. Der Niedergang dieses einst so glanzvollen Imperiums hat sich über Jahrhunderte hingezogen. Er wurde im 19. Jahrhundert unübersehbar. Zum endgültigen Zerfall führte schließlich der griechisch-türkische Krieg von 1919 bis 1922. Er gipfelte im Brand der alten Vielvölkerstadt Smyrna, die heute nur noch unter dem Namen Izmir bekannt ist. Nach diesem Massaker begann der Aufbau der modernen Türkei. Was in Smyrna im September 1922 genau geschah, ist weithin unbekannt und auch noch nicht abschließend erforscht, wie Andreas Beckmann berichtet.
Was ich vom Deck der Iron Duke aus sehen konnte, war eine riesige Feuerwand, mindestens 2 Meilen lang. Daraus schlugen einzelne Flammen bis zu einer Höhe von 100 Fuß empor.
Die Szenerie, die ein englischer Zeitungsreporter im September 1922 vom östlichen Mittelmeer nach London kabelte, kündete vom Untergang einer Stadt, die das Tor zum Osmanischen Reich gewesen war, bis sie vor 100 Jahren von türkischen Truppen besetzt wurde. Smyrna.
Die See glühte kupferrot. Am Kai drängten sich Menschenmassen, die Feuerwand im Rücken und das tiefe Hafenbecken vor sich. Ihre Schreie waren meilenweit zu hören.
Dieses Feuer brach aus in den armenischen Stadtvierteln und griff dann auf die griechischen und europäischen Stadtviertel über, sodass dann die Stadt im Grunde zu 90% niedergebrannt ist.
Smyrna in Flammen heißt das Buch des Historikers Lutz C. Klevemann, in dem er die Zerstörung der Stadt rekonstruiert hat.
Einzig verschont blieben die türkischen und jüdischen Stadtviertel. Es gibt viele Zeugenaussagen, die ich in Archiven gefunden habe, wie eben türkische Truppen Fässer mit Benzin in die armenischen Stadtviertel gerollt haben und dann das Feuer ganz bewusst und gezielt gelegt haben.
Es war grauenhaft, aus der Ferne zuzusehen. Viele Menschen wurden im Gedrängel ins Wasser geschubst. Andere sprangen aus schierer Panik selbst hinein.
Verloren gegangen ist eine absolut einzigartige Stadt. Smyrna war der größte Hafen des Osmanischen Reichs, wo sich viele Kaufleute angesiedelt hatten aus der ganzen Welt, aus Europa. Viele Franzosen, viele Engländer, aber auch viele Deutsche, aber auch Amerikaner, ganz viele sephardische Juden. Man kann fast sagen, dass Smyrna die erste globale Stadt war.
Als Levantiner bezeichneten Zeitgenossen diese bunt zusammengewürfelte Gruppe von Einwanderern. In Smyrna lebten sie seit Generationen weitgehend friedlich zusammen mit den alteingesessenen türkischen und griechischen Bewohnern, die jeweils 40% der Stadtgemeinschaft bildeten, und mit einer kleinen armenischen Minderheit. Bei dem großen Brand aber kamen mindestens 25.000 Zivilisten ums Leben, vor allem Griechen und Armenier, und gut eine Viertelmillion von ihnen wurde anschließend vertrieben. Westeuropäer und Amerikaner verließen die weitgehend zerstörte Stadt, die heute Izmir heißt. Im 19. Jahrhundert war sie zur wirtschaftlich wichtigsten Hafenstadt des Osmanischen Reiches aufgestiegen. Und sie stand wie kein anderer Ort für den multiethnischen Charakter dieses Reiches.
Bis im 19. Jahrhundert hat sich das Osmanische Reich als ein muslimisches Reich definiert. Das war sozusagen der Common Sense.
Aber, betont Malte Fuhrmann, Professor für moderne Geschichte an der Uni Konstanz, das hieß nicht, dass Minderheiten sich nicht entfalten konnten, trotz aller Unterschiede.
Es gab sozusagen ein Zweiklassen-Untertanenrecht. Es gab gewisse Privilegien, die Christen und Juden nicht hatten.
Kein Wunder, die weitverzweigte Herrscherfamilie war muslimischen Glaubens. In der Tradition eines frühislamischen Paternalismus fühlte sich der Sultan als Staatsoberhaupt aber verpflichtet, Angehörige der beiden anderen Buchreligionen zu tolerieren und zu schützen. Alle konnten ihre Religion frei ausüben, aber Muslime besaßen Sonderrechte. Das Wichtigste war, dass nur sie ins Militär eintreten und damit das Gewaltmonopol ausüben konnten. Zudem mussten Christen und Juden eine Sondersteuer zahlen. Und sie hatten nur selten eine Chance, in der Politik oder Verwaltung aufzusteigen, auch wenn im Laufe der Jahrhunderte einzelne von ihnen sogar Minister wurden.
In der Hochzeit des Osmanischen Reiches war es das Übliche, dass die Bürokratie überwiegend muslimisch war, das Militär ganz stark muslimisch und der Handel dann etwas war, wo die Nicht-Muslime stärker die Möglichkeit gefunden hatten, sich zu entfalten und wo die Muslime unterrepräsentiert waren.
Diese Trennungen wurden als selbstverständlich hingenommen. In den arabischen Provinzen im Osten und Süden, wo nur kleine Minderheiten lebten, waren sie ohnehin kaum wahrnehmbar. Eher schon auf dem Balkan, in Vorderasien oder Anatolien, wo es zahlenmäßig starke christliche Gemeinden gab. Aber am nächsten kamen sich die verschiedenen Gruppen in den Städten.
Als wir ankamen, fanden wir Smyrna in der Sonne gebadet. An den Kais drängelten sich Soldaten und Seemänner, Arbeiter und Kaufleute, die alle durcheinander wuselten.
Solche zeitgenössischen Berichte aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert hat auch Lutz C. Klevemann für sein Buch ausgewertet.
Das war tatsächlich so, dass es räumlich getrennte Stadtteile gab für die jüdische Bevölkerung, die türkische Bevölkerung, und auch die Griechen und Armenier waren schon in ihren eigenen Stadtteilen. Wo sich alles mischte, war im levantinisch-europäischen Stadtteil, unten am Hafen.
Kaum setzte die Dämmerung ein, gaben sich alle dem Vergnügen hin. Ob in Straßencafés oder in Tanzlokalen, in denen Sänger oder ganze Orchester auftraten.
Das war eben die Stadtgesellschaft, die vieles selbst in die Hand genommen hat und wo Konstantinopel sehr weit weg war und wo man wirklich die Geschicke Smyrnas im Grunde selbst bestimmt hat und wo auch die Religion nicht so eine große Rolle spielte. Das war natürlich auch etwas, was diese Stadt in den Augen der muslimischen Mehrheitsbevölkerung im Osmanischen Reich als verdächtig erscheinen ließ. Das war die gottlose Stadt, so hat man Smyrna genannt.
Solchen Argwohn konnte Smyrna lange ignorieren. Viel zu wichtig war die Hafenmetropole für das gesamte Reich.
Der Großhandel wurde betrieben von den Europäern und den Levantinern. Das waren die Familien, die auch Netzwerke hatten im gesamten Mittelmeerraum. Die Armenier kontrollierten die Handelswege aus dem Orient hin zum Hafen von Smyrna. Also die Teppiche, die Baumwolle, all das, was aus Persien kam. Das machten auch ein Stück weit die jüdischen Bewohner von Smyrna, die auch sehr gut vernetzt waren in anderen sephardischen Gemeinden rund ums Mittelmeer oder auch nach Antwerpen, nach London, nach Hamburg sehr gut vernetzt waren. Die eine Volksgruppe, die im Grunde so ein bisschen außen vor gelassen wurde bei den großen Geschäften, das waren die Türken selbst.
Dennoch gab es eine türkische Oberschicht, die auf einträglichen Posten im Staatsapparat ihren Wohlstand mehrte. Und solange das Reich vom 14. bis 17. Jahrhundert trotz mancher Rückschläge noch expandierte und prosperierte, ließen sich auch ausreichend lukrative Stellen in der Verwaltung schaffen, um alle zu versorgen. Doch spätestens im 19. Jahrhundert begann ein schleichender Niedergang. Nach Unruhen in Serbien und Griechenland schüttelten diese beiden Länder die Herrschaft des Sultans ab und wurden unabhängig. Auch in anderen Landesteilen begannen Minderheiten zu revoltieren. Gleichzeitig stagnierte die osmanische Wirtschaft, die den Übergang zur Industrialisierung weitgehend verpasste. Die Führungsschicht konnte die Gefahr nicht mehr ignorieren, dass der Zusammenhalt ihres Großreiches durch soziale und ethnische Konflikte gefährdet war, bemerkt Malte Fuhrmann.
Man versucht im Osmanischen Reich eine neue Staatsräson zu entwickeln, die stärker alle Teile der Bevölkerung integriert. Wenn man so will, könnte man sagen, das ist so etwas wie ein Verfassungspatriotismus, der alle Untertanen einschwören soll auf die imperiale Familie. Meiner Einschätzung nach hat das nie sehr gut funktioniert.
1876 setzte der Sultan eine Verfassung in Kraft, die allen Untertanen, egal welcher Herkunft und welchen Glaubens, mehr Rechte zubilligte. Doch gleichzeitig bremste er deren Umsetzung, indem er jedwede Veränderung unter den Vorbehalt stellte, sie müsse mit islamischem Recht vereinbar sein.
Dann gab es Vorstellungen, dass der neue Staat sich vor allem auf den Islam konzentrieren und ein pan-muslimischer Staat werden sollte, also dass auch die arabische Bevölkerung auf eine neue Art und Weise in den Staat integriert werden sollte, die einem arabischen Nationalismus einen Riegel vorschieben würde. Und dann gab es diese Ausrichtung, eine türkische und auch eine panturanische Identität, sprich, dass das Osmanische Reich sich emanzipieren sollte zu einem Imperium der Türkvölker und dass man auch die verschiedenen Türkvölker des damaligen Russischen Reichs integrieren sollte durch einen Expansionskrieg Richtung Osten.
Doch der Krieg mit Russland gerät 1878 zum Fiasko. Nur mit Hilfe der anderen europäischen Mächte, die eine russische Expansion verhindern wollen, kann der Sultan sein Reich noch einmal retten. Das ändert aber nichts daran, dass er in den folgenden Jahren Stück für Stück weitere Provinzen abgeben muss. Nach den Balkankriegen 1912 und 13 hat das Osmanische Reich fast sämtliche seiner europäischen Provinzen verloren.
Deswegen gibt es diese Vorstellung dann unter vielen türkisch nationalistisch gesinnten Intellektuellen, jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir zumindest die asiatische Reichshälfte in irgendeiner Form sichern, dass wir einerseits einen Ausgleich mit den arabischen Muslimen finden und dass wir etwas unternehmen gegen Griechen und Armenier in Anatolien, Kleinasien.
Ein letzter Versuch, das Reich zu festigen, scheitert im Ersten Weltkrieg. Die osmanischen Truppen kämpfen an der Seite der Mittelmächte, Deutschland und Österreich-Ungarn. Sie scheuen auch vor Grausamkeiten nicht zurück und begehen 1916 an den Armeniern in Anatolien einen Völkermord. Aber sie können nicht verhindern, dass die Siegermächte im November 1918 im Osmanischen Reich einmarschieren. Zu dem Zeitpunkt haben Großbritannien und Frankreich längst beschlossen, wie sie dessen Besitzungen im Nahen und Mittleren Osten unter sich aufteilen. Die Vision eines panmuslimischen Reichs, das türkische und arabische Gebiete vereint hätte, hat sich damit erledigt. Es droht sogar der vollständige Zusammenbruch, weil der Sultan machtlos zusieht, wie griechische Truppen seit 1919 in Kleinasien und Anatolien vorrücken, um es einem Großgriechenland einzuverleiben.
Dort ist Istanbul dann erstmal besetzt. Dort schaut wiederum die internationale Ordnung zu, wie Griechenland sich Izmir erobert und dann auch beginnt, weitere Teile des westanatolischen Hinterlandes zu erobern. In dieser Situation gibt es das Gefühl, dagegen muss man sich wehren und dagegen muss man sich auch mit Härte wehren.
Dazu ruft vor allem Mustafa Kemal auf, der sich später Atatürk nennen sollte. Fernab von der besetzten Hauptstadt ruft er in Ankara eine Gegenregierung aus und stellt ein Partisanenheer auf. Im Sommer 1922 ist er stark genug, um die griechischen Eroberer zurückzudrängen. Am 9. September erreicht er Smyrna. Die letzten griechischen Truppen fliehen weitgehend kampflos. Vier Tage später zünden Mustafa Kemals Männer die Stadt an. Ob auf seinen Befehl hin oder in einem mehr oder weniger spontanen Exzess, haben Historiker bis heute nicht klären können, auch weil türkische Behörden 100 Jahre lang jegliche Untersuchung verhinderten. Für sie gilt bis heute jene Sprachregelung, die Mustafa Kemal schon damals festlegte.
Unsere Armee unternahm schon vor dem Einmarsch in die Stadt alle nötigen Maßnahmen, um Izmir vor Unfällen zu schützen. Unsere Soldaten haben mit allen verfügbaren Mitteln versucht, die Flammen zu löschen. Die christliche Bevölkerung wird gut behandelt und die Flüchtlinge werden zu ihren Orten zurückgebracht.
Das stimmte nicht einmal zur Hälfte. Es waren britische Schiffe, die 10 Tage später kamen und Flüchtlinge aufnahmen. Ein Mitglied der Besatzung beschrieb ein trostloses Bild.
Alle, die auf die überfüllten Schiffe gelangten, waren ausgehungert und ausgedörrt, manche nahezu sterbend vor Durst. Das Elend und Leiden spottete jeder Beschreibung.
Trotzdem durften nur alte Kinder und Frauen an Bord. Arbeitsfähige christliche Männer wurden festgehalten und später ins Hinterland abtransportiert, wo sie zum Wiederaufbau eingesetzt werden sollten. Die Briten nahmen diese Maßnahmen der türkischen Soldaten, die den Hafen kontrollierten, hin.
Sie hatten ein Land durchquert, das zuvor die Griechen in eine Wüste verwandelt hatten. Alle türkischen Dörfer waren niedergebrannt, türkische Frauen und Kinder niedergemetzelt.
Am 11. Oktober 1922 schlossen die Alliierten ein Waffenstillstandsabkommen, nicht etwa mit dem Sultan, sondern mit Mustafa Kemal. Die geschlagenen Griechen mussten 3 Tage später ihre Niederlage akzeptieren. Im Hochgefühl seines Sieges verkündete Mustafa Kemal am 1. November 1922 die Abschaffung des Sultanats. In den folgenden Tagen trat die Regierung in Konstantinopel zurück und Mehmed VI., der letzte osmanische Sultan, ging ins Exil. Mustafa Kemal hatte nun freie Bahn, die Region im östlichen Mittelmeer nach seinen Vorstellungen neu zu ordnen, berichtet Lutz C. Klevemann.
Dem Brand folgte ein Bevölkerungsaustausch zwischen Muslimen und Christen, beschlossen im Vertrag von Lausanne 1923, wo also Frieden geschlossen wurde unter der Ägide des Völkerbundes damals zwischen der neuen Türkei und Griechenland, wo dann beschlossen wurde, dass 1,5 Millionen Christen den türkischen Boden verlassen müssen und auch 500.000 Muslime aus dem Staatsgebiet Griechenlands vertrieben wurden. Das war eine ethnische Säuberung, nichts anderes.
Im Vertrag von Lausanne wurden auch die Grenzen der heutigen Türkei völkerrechtlich festgelegt, deren Gründung Mustafa Kemal am 23. Oktober 1923 ausrief. Den entscheidenden Durchbruch auf dem Weg dahin hatte er in jenen Tagen geschafft, als Smyrna brannte.
Thank you.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik spielten Mike Guiliana und seine Band. Das Album heißt Sound of Listening. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Einen schönen Abend.